Ja, guten Morgen ins Online-Meeting. Hier dürfte jede Hand geschüttelt sein. Ihr dürft mit mir wieder das Markus-Evangelium aufschlagen, das Kapitel 6. Kapitel 6, Vers 30. Markus-Evangelium, Kapitel 6, ab Vers 30. Ja, was wir heute zusammen anschauen werden, ist eins der bekanntesten Wunder des Herrn Jesus. Ich weiß nicht, wie es in deiner Bibel eingeteilt ist, ob da noch eine Zwischenüberschrift drin ist, aber bei mir steht drüber die Speisung der 5000 und der Abschnitt geht von Vers 30 bis Vers 44 und das ist der Abschnitt, den ich auch mit euch heute betrachten will. Dieses Wunder ist aus mehreren Gründen zentral und wichtig in der Bibel. Ich nenne euch ein paar zum Einstieg. Erstens, mit Ausnahme der Auferstehung, ist das einzige Wunder, das in allen vier Evangelien überliefert wird, niedergeschrieben ist. Und schon das kann uns zeigen, dass das wichtig ist, was hier passiert und dass wir Wichtiges daraus lernen können. Dieses Ereignis ist zudem wichtig im Leben und Dienst des Herrn Jesus. Zum einen ist es der Höhepunkt. Und zwar der Höhepunkt in dem Sinne, dass er zu diesem Zeitpunkt die meiste Anziehungskraft auf die Masse hat. Und gleichzeitig ist es ein Wendepunkt, denn direkt danach wird es schlagartig abnehmen. Nicht nur das Interesse der Leute, sondern ziemlich danach wird er auch seine Verkündigungstätigkeit in Galiläa drastisch einschränken, auch viele andere Gebiete besuchen, selbst teilweise außerhalb von Israel. Diese Bewegung, die hier immer mehr Fahrt aufgenommen hat, dadurch, dass er durch Galiläa gezogen ist, dadurch, dass die Jünger in Teams durch Galiläa gezogen sind, was wir ja zuletzt hatten, und einfach Riesenwellen geschlagen hat, das wird hier danach immer mehr abebben. Und zuletzt, was auch vielleicht interessant ist zu sehen, Johannes sagt uns, dass diese Geschichte etwa zur Zeit um das Passa geschieht. Und daran sehen wir, wir sind ziemlich genau ein Jahr vor der Kreuzigung. Ein Jahr davor. Das restliche Jahr wird mehr daraus bestehen, wie gesagt, dass er auch in einsamere Gegenden geht, oft nur mit seinen Jüngern, wie mit Einzelpersonen, und dann eben diesen Weg nach Jerusalem antritt, wo dann eben sein Werk vollendet werden wird. Die Speisung der 5000, genau, ein sehr zentrales Ereignis. Und wie gesagt, vier Evangelisten überliefern uns das. Aber es setzen nicht alle den gleichen Schwerpunkt. Ja? Wir können ganz viele verschiedene Sachen hieraus lernen. Das kann ich euch heute gar nicht alles erzählen. Das habe ich wahrscheinlich noch gar nicht alles rausgefunden. Aber das, was ich rausgefunden habe, möchte ich euch dann mitteilen. Und zwar speziell, wie es eben Markus einbettet. Ja? Wenn wir das in Johannes lesen würden, dort ist die Geschichte viel länger. Und es wird besonders die Wirkung auf das Volk beschrieben. Markus sagt uns mehr darüber, was die Jünger daraus lernen sollten. Und das ist das, was eben auch wir heute lernen wollen. Ja, was ja, die Jünger oder wir Jünger aus der Speisung der 5000 lernen sollen. Und da ist auch nochmal, Markus gibt uns etwas Bonusmaterial aus der Rahmenhandlung, die wir teilweise sogar nur bei ihm oder nur bei ihm so ausführlich haben. Und deshalb habe ich das Ganze in drei Punkte eingegliedert. Und zwar das eine, freue dich am Erbarmen des Herrn. Zweitens, praktiziere das Erbarmen des Herrn. Drittens, nur der Herr hat wirklich Macht, sich zu erbarmen. Ihr merkt, das Thema Erbarmen, das habe ich jetzt sehr zum Zentrum gemacht und ich hoffe, ihr werdet merken, warum. Aber jetzt genug zur Einführung, jetzt will ich euch endlich anfangen, den Text vorzulesen. Ich werde es aber abschnittweise machen, also ich werde jetzt nicht alles vorlesen, sondern immer nur die Verse, über die ich jetzt auch sprechen möchte. So, und nun beginne ich endlich und möchte die ersten zwei Verse lesen. Markus 6, die Verse 30 und 31. Dort steht: Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen, und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Also das liefert uns jetzt den Rahmen. Die vorletzte Predigt aus Markus ging eben darum, dass Jesus seine Jünger in Teams ausgesandt hat. Ja, also in Zweiergruppen, er selbst ist auch durch Galiläa gezogen. Das waren jetzt mehrere Wochen, die sie von Dorf zu Dorf gezogen sind, gepredigt haben und auch selbst Wunder tun konnten. Und ihr versteht schon, allein das hat viele, viele Wellen geschlagen. Mehrere Wochen, 7 Einheiten, die durch Galiläa ziehen und predigen und Wunder tun. Das hat Wellen geschlagen, das hat Massen mobilisiert. Und nach dieser Tour, die bestimmt sehr erfüllend war mit vielen positiven Eigenschaften, aber auf der anderen Seite auch körperlich, emotional und geistig auslaugend und kräftezehrend, kommen nun die Apostel zurück, treffen sich mit Jesus wahrscheinlich an einem vereinbarten Treffpunkt. Und das Erste, was sie tun, ist ihm einfach zu erzählen, was sie erlebt, was sie getan, was sie gelehrt haben. Und schon das ist eigentlich etwas Schönes, was wir hier sehen. Das spricht von einer gewissen Offenheit, oder? Von den Jüngern und Jesus. Sie kommen und sie haben das Bedürfnis und auch den Freimut, ihm das jetzt alles zu erzählen. Und er hat Freude, sich das anzuhören. Ja, das ist wirklich eine Innigkeit zwischen dem Herrn und seinen Jüngern. Der Herr hat Interesse an dem, was seine Jünger tun, damals und heute. Sie erzählen ihm, aber vielleicht kommen sie gar nicht so richtig dazu, weil es heißt hier, sie hatten eigentlich gar nicht wirklich Zeit. Also sie haben Jesus ja nicht alleine irgendwo im Gebirge angetroffen, sondern wie gesagt, Massen strömen zu dieser Zeit wie nie zuvor zu ihm. Und so finden sie ihn wieder genau so vor. Und sie kommen und es wartet gleich weitere Arbeit, immer mehr zu tun auf sie. Wahrscheinlich waren sie die Leute auch koordiniert haben. Ich weiß tatsächlich nicht, ob sie weiter auch geheilt haben, als sie wieder bei Jesus zurück waren. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall waren sie auch sehr beschäftigt mit ihm, sodass, wie es hier heißt, sie nicht mal Zeit fanden zu essen. Ja. Und dann lesen wir etwas Schönes über den Herrn, dass er zu ihnen spricht: Kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Ja. Der Herr, wir sehen ja, der Herr hat ein Auge für die Nöte seiner Jünger. Nicht nur für diese Menschen, sondern auch für seine Jünger. Er sieht, diese brauchen jetzt eine Pause. Sie sind ausgelaugt. Sie sind ausgelaugt, weil sie ihre Kräfte, also sich mit allem, was sie sind und haben, in den Dienst gestellt haben. Bevor wir uns das Zweite anschauen, mit dem Erbarmen, müssen wir uns natürlich auch erstmal das fragen. Finde ich mich eigentlich darin wieder? Bin ich jemand, der seine Kraft und seine Zeit und was du eben bist, da rein investierst, Jesus zu dienen, wie die Jünger? Findest du dich darin wieder, dass einer, der nach Möglichkeiten sucht, wie er dem Herrn dienen kann, wie er die gute Botschaft den Verlorenen bringen kann und wie er irgendwie irgendetwas dazu beitragen kann, diesem großen Ziel zu dienen, dass die Menschen davon hören, dass sie einerseits verloren sind, aber dass da Rettung ist in Jesus. Und wenn du dich darin wiederfindest, dann wirst du dich wahrscheinlich auch darin wiederfinden, dass ein solches Leben einen manchmal ziemlich an den Rand der Kräfte führen kann. Denn wer beginnt, den Menschen die gute Botschaft zu bringen und danach zu streben, ihnen die Liebe des Herrn weiterzugeben, ja, der wird merken, dass das eine sehr kräftezehrende Arbeit sein kann. Und dann ist es dir vielleicht auch mal so, schon mal so gegangen, dass du in ein Denken gerutscht bist, ja, in Richtung, ja, wenn es so viel für Gott zu tun gibt, darf ich dann überhaupt noch Zeit vergeuden, um selbst einem Hobby nachzugehen? Oder muss ich immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich schon nur einen Film gucke oder so? Und die Antwort ist nein. Ja? Der Herr Jesus hat auch mit dir Erbarmen. Der Herr Jesus hat Verständnis auch für deine Nöte. Und auch, dass du Fleisch und Staub bist und Ruhe brauchst, auch wenn er sie nicht braucht. Ja, das lesen wir auch in Psalm 103 sehr schön. Das lese ich kurz vor, ihr braucht es nicht aufschlagen. Psalm 103, Verse 13 und 14. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Der Herr will nicht, dass wir, oder fordert nicht von uns, ja, mehr zu geben, als ein Mensch aus Staub eben geben kann. Ja, er hat Verständnis dafür, dass auch wir Ruhe brauchen. Und wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über uns. Er hat Freude an unserer Freude und er will auch von uns, dass es uns gut geht. Und so dürfen wir uns freuen, wir als seine Kinder an seinem Erbarmen. Ja, wir brauchen nicht jedes Mal ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir uns auch Zeit für uns nehmen. Und ja, er freut sich auch, wenn etwas uns Freude macht. Also das ist der erste Punkt. Freue dich am Erbarmen des Herrn. Aber nun kommen wir zum zweiten und ich möchte die nächsten Verse vorlesen, ab Vers 32. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Und die Leute sahen sie wegfahren und viele erkannten ihn. Und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Also, der Herr Jesus und seine Jünger, wie gesagt, sagt, hey, ihr braucht jetzt auch mal Ruhe. Deshalb ziehen sie sich zurück ins Boot und fahren los auf den See. Sie sind mal wieder am See Genezareth. Lassen die Volksmenge jetzt mal Volksmenge sein und ja, rudern jetzt erstmal auf den See. Wahrscheinlich nicht mit voller Kraft, sie sind ja alle ausgelaugt. Vielleicht rudern sie ein bisschen raus und lassen sich auch ein wenig treiben, nehmen endlich ihr Essen zu sich, zu dem sie ja davor nicht mal Zeit hatten. Und können wahrscheinlich schon auf dem See ein wenig runterfahren und freuen sich umso mehr jetzt über eine Zeit dort in der Einsamkeit, um noch mehr einfach runterzufahren, all die Eindrücke zu verarbeiten, vielleicht auch einfach mal zu schlafen und auch mit dem Herrn über all das zu reden, was sie herausgefordert hat und vielleicht auch überfordert hat und was sie sich gefragt haben. Sie freuen sich auf eine schöne Zeit der Erholung, nachdem sie hart gearbeitet haben, nachdem sie alles investiert haben, jetzt endlich zur Ruhe kommen zu können. Nur leider, wie ihr gelesen habt, wird daraus nichts. Ja? Wir wissen aus dem Lukas-Evangelium, dass sie schon ziemlich weit wegfahren nach Bethsaida. Das ist auf der anderen Seite des Sees, des See Genezareth, nordöstlich. Und trotzdem, ja, wir wissen nicht genau, wie es war. Vielleicht waren da ein paar Leute, die gesehen haben, wie sie abfahren und die einfach abschätzen konnten, wo sie hinwollen. Vielleicht haben sie es doch dem einen oder anderen gesagt. Und vielleicht waren darunter ein paar junge Männer, die vielleicht ein großes Anliegen hatten und die jetzt losliefen. Ja, die so schnell sie konnten, liefen, den Fußweg nahmen und während die Jünger auf dem See schön langsam vor sich hin schipperten, beeilten sie sich, nahmen die Beine in die Hand und liefen dorthin, wo sie hin wollten und machten es wahrscheinlich auch noch unterwegs in allen Dörfern, durch die sie kamen, bekannt. Ja, wo rennt ihr hin? Ja, da drüben bei Bethsaida, da wird gleich der Herr Jesus ankommen und der kann Leute heilen und ich will, dass er mich heilt und kommt mit und den müsst ihr hören. Irgendwie so, denn es heißt hier, Die Leute sahen sie wegfahren, also das war das erste Indiz, und viele erkannten ihn und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen. Ja. Eine andere Möglichkeit wäre auch, dass sie vielleicht in Küstennähe fuhren und auch andere Leute einfach auf dem Weg sie erkannten und auch gleich sich dorthin aufgemacht haben. Auf jeden Fall ist es eben so geschehen, dass als sie endlich mit ihrem Fischerboot dort ankamen, irgendwo in der Einöde in der Nähe von Bethsaida, sie aufs Land zusteuern und was sie sehen, ist eben nicht ein Felsenmeer oder eine Wüste oder eine Wiese. Wir lesen nachher, dort gab es viel grünes Gras, also es war schon auch eine eher schönere Gegend. Aber was sie auf diesem grünen Gras sehen, ist nicht so schön, nämlich wieder eine große Volksmenge. Und ich denke, ich kann mich ein wenig in die Jünger hineinversetzen, was sie gedacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass manch einer etwas gedacht hat wie, das kann doch nicht euer Ernst sein. Denkt ihr denn nur an euch? Wir brauchen auch mal ein wenig Ruhe. Wahrscheinlich dachten sie auch, oh, bitte Herr Jesus, lass uns weiterfahren. Lass uns einfach weiterfahren. Aber Jesus dachte etwas anderes, als er diese Menschenmenge sah. Nämlich, er dachte sich, und wir haben es hier wörtlich, er dachte sich, ja, diese armen Menschen, sie sind so verloren und orientierungslos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das bewegte ihn, sodass er sich erbarmte. Denn dieses Wort, was hier steht, er hatte Erbarmen mit ihnen, das kann auch übersetzt worden mit, er wurde innerlich bewegt. Das hat etwas in ihm ausgelöst. Das hat etwas in ihm ausgelöst, das ihn eben dazu trieb zu sagen, ja, wir brauchen Ruhe, wir sind überarbeitet. Und trotzdem will ich diese Menge hier jetzt nicht einfach stehen lassen. Im ersten Punkt hatte ich davon gesprochen, dass wir als Diener und Jünger des Herrn uns freuen dürfen, dass der Herr Erbarmen mit uns hat. Aber in diesem Punkt müssen wir mit den Jüngern zusammen lernen, dass wenn du eben einer bist, wie ich es am Anfang gesagt hatte, der dem Herrn dienen will und den Menschen von Jesus erzählen will und der den Menschen im Namen Jesus helfen will, dass auch ja, müssen die Jünger und wir lernen, dass wir dann auch das Erbarmen des Herrn an den Menschen praktizieren und mit ihnen haben müssen. Das Erbarmen, an dem wir uns selbst freuen, das müssen wir lernen, auch weiterzugeben. Denn auch wenn, eben, wenn du ein solches Leben führst, dann wirst du wahrscheinlich ähnliche solche Erfahrungen machen, dass die Menschen, denen du deine Hilfe anbietest, irgendwann anfangen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und vielleicht mehr, als du dir eigentlich vorgestellt hast. So wie hier auf einmal 5000 Männer plus Familien standen. Das war zu viel. Und dass sie vielleicht gerade dann etwas von dir wollen, wenn du eigentlich gerade deine Ruhe willst. Und interessant wird es, wenn wir dann noch die Geschichte im Johannesevangelium nachlesen, denn dann lernen wir noch anderes über diese Volksmenge. Nämlich dann bekommen wir mit, dass das, wenn sie auch so verloren waren wie Schafe, dass sie nicht alle so, ja, so eben lammfromm waren, sondern erstens, sie wollten etwas anderes, als was der Herr ihnen eigentlich geben wollte. Als er ihnen Brot gab, da waren sie begeistert, aber als er ihnen sagen wollte, ich bin das Brot des Lebens, da waren sie gar nicht mehr begeistert. Auch das kann eine frustrierende Erfahrung sein, dass eine Person, der man helfen will, zwar die Hilfe will, aber nichts mit Jesus zu tun haben will. Und zuletzt sehen wir in Johannes 6, Vers 30, dass als Jesus sie dann eben damit konfrontiert, was er ihnen eigentlich geben will, dass sie dann auch noch frech werden. Ja? Also ich schlage es kurz auf, Johannes 6, Vers 30. Ja, also Jesus hat aus 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen plus Anhang gespeist. Und die Menschen wollen ihn deshalb zum König machen und laufen ihm nach und kommen zu ihm. Und dann sagt er, ihr sucht nach dem Falschen. Ich will euch nicht irdische, sondern geistliche Speise geben. Und als er dann anfängt, sie so zu konfrontieren, kommt auf einmal, da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Ich habe gerade 5000 Männer plus Familie gespeist und ihr fragt, was tust du für ein Zeichen? Ich habe gerade ein Zeichen getan. Auf einmal werden sie auch noch frech. Und das sind nur Beispiele von Dingen, die uns zeigen, Dienst im Namen des Herrn kann sehr frustrierend werden. Und da kommen natürlich noch ganz andere Sachen dazu. Wahrscheinlich ist es ebenso noch viel häufiger frustrierend, wenn die Leute einfach nicht zu dir kommen, sondern gar nichts hören wollen. Wenn sie einen verspotten oder dergleichen. Leben mit und für Jesus kann viel Frustration bergen. Und wir können nur dann dranbleiben und diesen Dienst so verrichten, wie der Herr ihn gebrauchen und sehen will, wenn wir lernen, das Erbarmen des Herrn mit den Menschen zu haben. Mit diesen Menschen, die irregehend sind, ja? Die vielleicht nichts von Jesus wissen wollen, die aber anderes von dir haben wollen oder die sonst in irgendeiner Form dich herausfordern, die kein Erbarmen mit deinen Nöten haben. Und wenn wir dieses Erbarmen haben wollen, dann müssen wir lernen, diese Menschen auch zu sehen, wie der Herr Jesus sie sieht. Denn das macht hier den großen Unterschied, nicht wahr? Jesus sieht die Jünger sehen diese Volksmenge und sehen, das unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal, oder ich unterstelle sie nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, Arbeit, jede Menge Arbeit. Und Jesus sieht diese Menge und sieht Schafe ohne Hirten. Schafe ohne Hirten. Ich kenne mich nicht aus in Sachen Schafzucht, aber glücklicherweise hat die Bibel uns sehr viel darüber zu sagen. Und gerade dieses Bild von Schafen ohne Hirten wird sehr häufig verwendet. Ja? Wir hatten ja glücklicherweise heute Morgen schon das Thema Schafe. Wir haben es gesehen in Psalm 23, in Hesekiel 34. Gerade Stellen, wo wir auch sehr viel darüber lernen. Und was dieses Bild eben ausdrücken soll, ich denke, es sind vier Punkte. Ein Schaf ohne Hirten ist erstmal schutzlos. Es ist wilden Tieren schutzlos ausgeliefert. Da gibt es ein Bild, das zwar die biblischen Schreiber nicht kannten, aber das ich immer sehr eindrücklich finde. In Neuseeland gibt es ja auch viele Schafe. Sehr viele Schafe, sehr, sehr viele Schafe. Und dort gibt es aber noch ein anderes Tier, das ist ein Papagei. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber es gibt eine Papageienart und die haben sich auf etwas Bestimmtes spezialisiert. Nämlich die haben herausgefunden, wie wehrlos diese Schafe sind. Und die machen das so, die fliegen einfach einem Schaf auf den Rücken und fangen an, ihm Fleisch aus dem Rücken zu fressen. Und das Schaf bleibt stehen und mäht. Es kann sich nicht wehren. Es kann sich absolut nicht wehren. Nicht mal gegen ein Papagei. Erst recht nicht gegen einen Wolf. Schafe sind schutzlos ohne ihren Hirten. Schafe werden auch verwahrlost durch ihren Hirten, ohne ihren Hirten. Ja, das Fell wächst immer mehr, wird voll mit Dreck und Kot. Schafe ohne Hirten finden selbst auch kein passendes Futter. Deshalb immer dieses Bild, dass der Hirte sie auf grüne Auen und zu stillen Wassern führt. Sie brauchen den Hirten dafür, sie finden das selber nicht. Und zuletzt Schafe ohne Hirten, und das ist, denke ich, das Markanteste in diesem Bild, sind orientierungslos. Sie wissen nicht, wohin. Deshalb wird auch oft eben das verlorene Schaf eben beschrieben, ein Schaf, das in die Irre gegangen ist. Ein Schaf, das sich von der Herde entfernt hat und nicht mehr den richtigen Weg findet. Und als der Herr diese Menschen eben als Schafe ohne Hirten beschrieb, dann meinte er das natürlich nicht im physischen Sinn. Ja, die hätten bestimmt alle den Weg nach Hause gefunden und waren auch nicht physischen Angriffen ausgesetzt, aber sie waren geistlich wie Schafe ohne Hirten. Sie waren dem Teufel und der Sünde und der Verdammnis schutzlos ausgeliefert. Sie kennen den Weg zu Gott nicht, der sie aus ihrer Lage retten könnte. Ja, sie sind orientierungslos. Sie sind geistlich verwahrlost, weil sie voll sind mit dem Schmutz der Sünde und sie finden keine geistliche Nahrung, das wahre Wort Gottes. Wie Schafe ohne Hirten. Kannst du Menschen so sehen? Kannst du Menschen mit ihrer geistlichen Not sehen? Es ist gut, wenn du Erbarmen hast, wenn du einen Menschen siehst, der hungert oder der krank ist oder der leidet. Aber wenn du wirklich den Menschen dienen willst im Namen des Herrn, dann musst du und ich lernen, die geistliche Not der Menschen zu sehen. Und das ist schwierig, weil die sieht man erstmal nicht. Und die Menschen in größter Not fühlen sich teilweise auf, als würde es ihnen gut gehen. Kannst du die Menschen so sehen? Denn Gottes Wort sagt, dass jeder Mensch von Natur aus wie ein Schaf ohne Hirten ist. Wir finden dieses Bild auch wieder in Jesaja 53. Jesaja 53 im Vers 6, in diesem markanten Text, wo eben beschrieben wird, wie der Herr sich für uns hingibt, dort heißt es unter anderem in Vers 6, wir alle gingen in die Irre, wie Schafe. Ein Schaf, das orientierungslos ist. Schaf ohne Hirten. Wir alle waren wie solche Schafe, die in die Irre gingen und dabei waren, ins Verderben zu laufen. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Natürlich ist die erste Frage, hast du dich als ein solches Schaf erkannt? Ich denke, das wird hier der Fall sein. Aber natürlich müssen wir es uns fragen. Siehst du das? Du warst früher auch ein Schaf, das in die Irre ging. Das dabei war, ins Verderben zu laufen. Das geistlich verwahrlost war. Das, ja, und dem Teufel und der Sünde schutzlos ausgeliefert war. Dass aber der Herr, wie es hier heißt, als der gute Hirte dich nicht nur gesucht und gefunden hat, sondern sein Leben gegeben hat für dich, wie es hier heißt, der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er hat unsere Schuld getragen. Das dürfen wir wissen. Als Christen dürfen wir uns daran freuen, aber wir müssen auch lernen, diesen Blick zu haben, dass auch die anderen Menschen wie Schafe sind ohne Hirten. Bewegt dich das? Den Herrn hat es bewegt. Es hat ihn so sehr bewegt, dass es ihm die Gedärme umgedreht hat vor Mitleid. Und das erfinde ich nicht, das bedeutet dieses Wort, was dort steht. Das, was in der alten Elberfelder relativ schmeichelhaft wiedergegeben ist, mit, dass er innerlich bewegt war, das zielt auf die Gedärme. Es drehte ihm den Magen um vor Erbarmen. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man wirklich so ein ganz rührendes Bild sieht, das spürt man irgendwie im Bauch und dieses Gefühl, das greift die Sprache auf. Es drehte ihm die Gedärme um vor Mitleid. Bewegt es dich auch? Es wird dich erst bewegen und mich, wenn wir lernen, die Menschen so zu sehen. Und erst dann können wir auch dieses Erbarmen aufbringen, wie eben der Herr. Dieses Erbarmen, das, wie wir es hier sehen, das fähig ist, über die eigene Not hinwegzusehen und über die Unverschämtheit und Sünde der anderen hinwegzusehen und auf die Not zu sehen und dieser Not abzuhelfen. Trotz all dem anderen. Trotz eigener Not, trotz Unverschämtheit. Das müssen wir vom Herrn lernen. Ja, und jetzt kommen wir erst zum eigentlichen Wunder. Und ich werde euch zeigen, was das damit zu tun hat. Ich lese die restlichen Verse, 35 bis Ende. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Und die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben 12 Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Ja, wir hatten uns damit beschäftigt, der Herr und seine Jünger, sie haben, obwohl sie längst Pause gebraucht hätten, sich dennoch hingegeben, um dieser Menschenmenge zu helfen. Auch wenn der Herr wahrscheinlich wieder den Löwenanteil der Arbeit hatte, waren auch die Jünger wieder gefordert, wahrscheinlich die Menge zu koordinieren, die zu ihm kamen oder auch nicht. Und nun taten sie das den ganzen Tag und, wie es hier heißt, der Tag war fast vergangen, das heißt, ja, für die Juden war der Tag um 18 Uhr rum. Das heißt, wir sind so zwischen 5 und 6 Uhr am Abend. Und nun kommen eben die Jünger und sagen, mit einer Bitte an Jesus. Ja, wir wissen nicht, ob er gerade noch mitten dabei war. Wahrscheinlich. Sie kommen mit einer Bitte. Sie sagen, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Eigentlich ist das eine gute Überlegung. Also sie haben etwas gelernt. Sie sehen diese Menschenmenge und fragen sich, was brauchen diese Leute? Sie machen sich Gedanken über ihre Not. Ich unterstelle Ihnen jetzt einfach mal, wahrscheinlich ging es Ihnen schon auch so, dass Sie jetzt langsam Hunger hatten, aber ich unterstelle Ihnen jetzt einfach, dass Sie ernst meinten, was Sie hier sagten und sich um die Menschen gesorgt haben. Ja? Und wenn das so ist, dann haben Sie doch schon etwas gelernt. Sie haben sich gefragt, was haben diese Menschen für eine Not und wie können wir dieser Not abhelfen? Und sind zu dem Entschluss gekommen, wir müssen sie rechtzeitig wegschicken, denn diese Leute werden hier nicht genug Essen bekommen. Ja? Diese ganze Versammlung, die war ja nicht geplant, das war ja alles ziemlich spontan. Und der Herr Jesus hat, das heißt ja, er fing an, sie vieles zu lehren, er hat sehr lang gepredigt. Das Ganze hat sich vielleicht mehr in die Länge gezogen, als sich manch einer gedacht hat. Es sind mehr Leute geworden, als man gedacht hatte. Und auf einmal, ja, merkte man, okay, hier ist gar nicht genug Essen für die Leute. Und die Leute sind teilweise von weit her gekommen. Die waren wahrscheinlich nicht am Verhungern, aber doch langsam am Hunger bekommen. Hatten eine lange Heimreise. Die Jünger sahen diese Not und überlegten sich, wie können wir dieser Not abhelfen? Und das war die einzige Möglichkeit, die ihnen eingefallen ist. Wir müssen sie rechtzeitig wegschicken, dass sie sich selber helfen können. Aber das genügte dem Herrn nicht. Er antwortete auf ihren Vorschlag, gebt ihr ihnen zu essen. Und damit stellt er sie natürlich vor eine Aufgabe, die ihnen einfach zu groß war. Ja. Es ging gar nicht. Ja. Und dementsprechend wird auch diese Anweisung mit einer Frage eigentlich zurückgewiesen. Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? 200 Denare, ich meine, vielleicht habt ihr schon mal gehört, ein Denar hieß einen Tag arbeiten. Heißt 200 Tage arbeiten, um für diese Leute Essen kaufen zu können. Und so viel Geld hatten sie einfach nicht. Es ging einfach nicht. Ja? Erbarmen hin oder her, aber das konnten sie einfach nicht. Ja? Ich meine, sie konnten sich jetzt nochmal zusammenreißen und diesen Leuten helfen, aber das war jetzt einfach über all ihr Vermögen. Das ging nicht. Der Herr lässt aber nicht locker und sagt, ja, dann schaut doch, wie viel ihr habt. Ja, geht los, seht nach. Sie gehen los, sie schauen und was sie herausfinden ist, ja, 5 Brote und 2 Fische sind vorhanden. Für 5.000 plus Anhang. Ja. Ich weiß nicht, wie groß diese Brote waren, das waren ja so Fladenbrote. Wenn sie vielleicht so waren, wie viel reichten dann 5 davon plus 2 Fische zum Abendessen? Für 6 Leute? Für 4? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall nicht für Tausende. Also lächerlich im Vergleich. Diese Ressourcenanalyse hat also nur bewiesen, was sie schon davor gesagt hatten, es geht nicht. Wir können das einfach nicht. Aber natürlich war das kein Denkfehler des Herrn. Natürlich hat er das absichtlich gemacht. Und natürlich hat er auch sie mit Absicht so auf die Probe gestellt, ja. Natürlich wollte er, dass sie merken, das geht nicht, das können wir nicht. Wir können das nicht leisten. Und so wird dieses große Wunder des Herrn hier zu einer besonderen Lehrstunde für die Jünger. Ja, der Herr verwendet es speziell hier für die Jünger. Sie müssen erstmal lernen, sie können nicht. Und wieder, wenn du einer bist, der Jesus dienen will, der ihm nachfolgen will und für ihn den Menschen helfen will, den Menschen das Wort verkünden und ihnen die Liebe des Herrn erweisen willst, dann wirst auch du merken, du kommst in Situationen und bist vor Aufgaben gestellt, die du eigentlich gar nicht leisten kannst. Ich kann keine Person, die nicht glaubt, gläubig machen. Ich kann das einfach nicht. Weder in meiner Familie noch bei meiner Arbeit. Und wenn ich noch so eine gute Beziehung habe, ich kann das einfach nicht leisten. Ich kann auch kein Brot vermehren, wenn Menschen Hunger haben. Ich kann auch nicht bewirken in irgendwem, dass er anfängt, Jesus treuer nachzufolgen. Ich kann das nicht. Ich kann keine depressive Person dazu bringen, damit aufzuhören. Ich kann keine zerrüttete Ehe heilen. Ich kann das alles nicht. Vor all diesen Problemen stehe auch ich mit 5 Broten und 2 Fischen an Möglichkeiten und bin restlos überfordert. Und du auch. Aber bei diesem Wunder eben wollte Jesus speziell zeigen, dass er kann, was wir nicht können. Da, wo wir nicht können und auch zu einem Schluss kommen, und das sollen wir manchmal merken, deshalb lässt er uns vor die Wand fahren. Wir sollen merken, wir können nicht. Aber er will zeigen, und ich kann. Und das tut er eben nun. Er kann. Er gibt seinen Jüngern die Anweisung, wiederum den Menschen die Anweisung zu geben, setzt euch in 50er und 100er Gruppen. Und ich habe mir schon manchmal gedacht, was wohl in den Jüngern dabei vor sich ging. Also ich habe mir wahrscheinlich gedacht, das ist doch völlig verrückt, das ist doch verrückt. Wir lassen die Leute sich hinsetzen, aber wir haben gar nichts für sie. Vielleicht waren sie auch klüger, als ich ihnen das unterstelle und konnten schon ahnen, was er tun wird. Auf jeden Fall waren sie bereit zu gehorchen. Der Herr nimmt die Brote und Fische, dankt und fängt an, sie zu zerteilen. Und wir wissen nicht genau, was da jetzt passiert ist, wie das ausgesehen hat. Ich hätte gern mit den Jüngern in den Korb geguckt. Aber auf jeden Fall fängt er an zu teilen und zu teilen und es wird mehr und nicht weniger. Und es füllt sich Korb über Korb über Korb. Die Jünger verteilen es und es wird mehr und mehr und mehr. Und aus diesem kleinen Haufen von Essen sind nachher 12 Körbe übrig. 12 für jeden Jünger einen. Plus Fisch. Und wie wir lesen, die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Und Matthäus fügt noch extra hinzu, ohne Frauen und Kinder. Also es waren noch deutlich mehr. Der Herr kann, was wir nicht können. Dieses Wunder ist auf viele Arten aussagekräftig. Ja, es zeigt einerseits die schöpferische Macht des Herrn. Ja, er konnte hier Fische austeilen, die nie in einem See geschwommen haben, und Brot, das nicht gewachsen ist. Ja, er hat Neues hervorgebracht. Er offenbart seine Macht. Er offenbart auch seine Autorität, weil er mit diesem Wunder zeigt, dass er mindestens auf einer Ebene und höher ist als Mose und Elia und Elisa, die alle ähnliche Wunder oder durch die Gott ähnliche Wunder getan hat. Gerade bei Mose ja das Manna in der Wüste und bei Elia das Mehl, das nicht weniger wurde, und Elisa teilte auch zu wenig Brote, aber nur an 100 Menschen. Ja, in 2. Könige 4, dort gibt es die Überschrift, die Speisung der 100. Das wirkt fast schon lächerlich im Vergleich zu dem hier. Und doch war es auch ein Wunder. Offenbart seine Autorität, seine Macht, auch speziell, und das war der Punkt, den er auch damit lehren wollte, seine erst fähig zu versorgen, allerdings geistlich, ja auch körperlich, er hat es bewiesen, aber auch geistlich. Er ist das Brot des Lebens. Er will Brot geben, dass wir nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, ja, indem er uns sich hingibt und wir durch ihn ewiges Leben erlangen. Nicht wie Brot, das uns kurzfristig wieder das Leben verlängert. Aber eben auch die Jünger sollten etwas lernen. Deshalb bezieht er sie somit ein in dieses ganze Wunder. Sie sollten lernen, der Herr kann, was wir nicht können. Und nicht nur das. Ja? Er hätte ja einfach wie bei Manna das Wunder tun können, dass das Brot auf einmal erscheint, überall. Er hätte es auch vom Himmel regnen lassen können. Aber das hat er nicht. Sondern er hat das Brot genommen, was die Jünger hatten, und die Fische, und hat die verteilt. Und auch darin steckt eine Lektion, die wir lernen sollten. Er kann diese Menge speisen, aber er will dafür das Wenige nehmen, was die Jünger zu geben haben. Er nimmt das Wenige, was sie haben, segnet es und macht daraus genug und lässt es verteilen. Und daraus sollten eben die Jünger und wir lernen. Wenn wir die geringen Möglichkeiten, die wir haben, einsetzen, hingeben und sie dem Herrn anbefehlen, dann ist er fähig, sie so zu segnen, dass es auf einmal genügt für das, was wir nicht können. Dann kann mein schwaches Zeugnis tatsächlich doch eine Person zum Glauben führen und doch aus tiefster Seelennot und Depression herausziehen. Und so weiter. Dann können Wunder geschehen. Man könnte jetzt natürlich noch große Geschichten auspacken von den Georg Müllers und Martin Luthers dieser Welt, aber ihr kennt diese Geschichten ja schon. Und deshalb wisst ihr eigentlich, dass das funktioniert. Und ich auch. Dass wer dem Herrn vertraut und nachfolgt und das Wenige gibt, was er hat, dass der Herr es segnet und Großes daraus bewirkt. Wir können lernen, dem Herrn unser Weniges anbefehlen, und er wird viel und Großes daraus machen. Nehmen diese drei Punkte, um sie nochmal zu wiederholen. Wenn du dem Herrn dienst, dann darfst du dich einerseits an seinem Erbarmen freuen. Dann darfst und sollst du aber auch sein Erbarmen lernen. Und dann solltest du dir bewusst machen, dass du seine Kraft benötigst, um wirklich für andere da zu sein. Aber dass er sie dir auch geben möchte. Und ja, was sollen wir damit nun tun? In einer Predigt habe ich ein, fand ich, gutes Zitat gegeben, was sehr gut zeigt, wie eben auf diese Wahrheit zu reagieren ist. Und zwar war dieses, ich weiß nicht mehr, von wem es war, ich glaube, es war ursprünglich von einem Sportler, der sagte: Start where you are, give what you have and do what you can. Starte, wo du bist, gib, was du hast und tu, was du kannst. Und befehle es dem Herrn an, und er wird es segnen und Großes daraus machen. Und oft sind es ja unsere geringen Möglichkeiten, die uns zurückschrecken lassen. Ja, was kann ich schon, was habe ich schon zu geben? Aber genau das will der Herr nehmen und damit etwas bewirken, zur Ehre seines Namens, zum Segen von Menschen. Amen.